Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Ein Lied der Gemeinde.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ein Lied der Gemeinde. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Einleitung. Gab es jemals ein Leben wie dasjenige von Jesus? Nein. Jesus ist unvergleichlich und das macht ihn für uns zum größten Vorbild. Er zeigt uns, wie unser Leben sein sollte. Was manche Menschen über das Leben Jesu sagen und warum das nicht stimmen kann, erklärte John MacArthur einmal irgendwo so. Manche sagen, dass er, nämlich Jesus, nur ein guter Lehrer war. Aber gute Lehrer nehmen nicht für sich in Anspruch, Gott zu sein. Manche sagen, dass er nur ein gutes Vorbild sei. Aber gute Vorbilder geben sich nicht mit Huren und Sündern ab. Manche sagen, dass er ein Wahnsinniger war. Aber Wahnsinnige reden nicht so, wie er geredet hat. Manche sagen, dass er ein verrückter Fanatiker war. Aber verrückte Fanatiker ziehen Kinder nicht an sich oder bewegen starke Menschen wie Paulus oder Lukas zur Nachfolge. Manche sagen, dass er ein religiöser Schwindler war. Aber religiöse Schwindler stehen nicht wieder von den Toten auf. Manche sagen, dass er nur eine Fabel war. Aber Fabeln geben nicht den Ausschlag für den Geschichtskalender. Jesus ist als der ideale Mensch bezeichnet worden. Ein Beispiel von Liebe, das größte religiöse Vorbild, das vornehmste Tugendmuster, der größte aller Menschen und der beste Lehrer, den es je gab. Diese Beschreibungen nennen Teile seines Charakters, aber sie kommen alle nicht an die volle Wahrheit heran. Der Apostel Thomas brachte diese volle Wahrheit am besten zum Ausdruck, als er Jesus nach seiner Auferstehung sah und ausrief: Mein Herr und mein Gott. Es wird allgemein angenommen, dass es sich beim eingangs erwähnten Philippertext um ein Lied handelt, das in der Urgemeinde gesungen wurde. Jesus wird darin anbetend betrachtet und im Gemeindeleben vorangestellt. Seine Gesinnung ist für die Gemeinde das größte Vorbild und dient als Richtlinie für den Umgang der Christen untereinander. Wir sollen so miteinander verfahren, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Philipper 2, Vers 5. Als Parallele können wir Kolosser 3, die Verse 16 und 17 beiziehen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Philipper 2, die Verse 5 bis 6. Ich möchte zunächst die drei Hauptpunkte erläutern, die uns der Text vorgibt. Die Gottheit Jesu, die Selbsterniedrigung Jesu und die Erhöhung Jesu. Die Gottheit Jesu. Ich verstehe nicht, wie es Menschen geben kann, die an der Gottheit Jesu zweifeln und unermüdlich erklären, Jesus sei nicht Gott gleich. Diese Diskussion begann bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus und sorgte für große Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde. Es war damals nicht anders als heute. Bestimmte Meinungen beherrschen die Gemüter der Gläubigen derart, dass sie sich nur noch damit beschäftigen und ihre Ansicht bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit herausposaunen, sei dies nun in Bezug auf den Sabbat, das Zungenreden, die Taufe mit dem Heiligen Geist, das Halten bestimmter Gesetze oder wann die Entrückung stattfindet. Gregor von Nyssa, der von 335 bis 394 nach Christus lebte, schilderte die Diskussion seiner gläubigen Zeitgenossen um die Gottheit Jesu, ja oder nein, spöttisch so. Wenn man jemand um Wechselgeld bittet, gibt er einem ein Stück Philosophie über den Gezeugten und den Ungezeugten heraus. Fragt man ihn nach dem Preis eines Brotes, antwortet er, der Vater steht höher und der Sohn niedriger. Oder wenn man fragt, ob das Bad fertig ist, bekommt man zur Antwort, dass der Sohn aus dem Nichts geschaffen wurde. Es ist nicht unbedeutend, dass die Aufforderung zur einheitlichen Gesinnung in der Gemeinde damit beginnt, die Gottheit Jesu herauszustellen. Doch statt dass man zur Einheit in der Gesinnung Jesu fand, wurde die Gemeinde Jesu entzweit. Und das wegen des Irrtums und der Behauptung, Jesus sei nicht Gott. Schon allein dieser Text aus dem Philipperbrief ist jedoch ein eindeutiger Hinweis darauf, wer Jesus von Ewigkeit her ist. Er hatte sein Dasein in Gottes Gestalt. Er ist Gott gleich. Er ist wesenseins mit Gott. Darum wurde dieser Text wahrscheinlich in der Urgemeinde anbetend gesungen. Als der Herr seinen Jüngern nach seiner Auferstehung begegnete, heißt es, als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Matthäus 28, Vers 17. Sie beteten ihn an. Das hätten Juden niemals getan, wenn sie an der Gottheit Jesu gezweifelt hätten. Bedenken wir auch die oben zitierte Aussage des Thomas, mein Herr und mein Gott. Die Juden aber, die Jesus ablehnten, lehnten ihn genau wegen dieses Anspruchs, den er für sich selbst geltend machte, ab. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Die Selbsterniedrigung Jesu. Auf Jesus Christus bezogen steht in unserem Eingangstext in Philipper 2, die Verse 6 bis 8, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus war von Ewigkeit her Gott, aber er entkleidete sich der Gottheit, wobei er allerdings nicht aufhörte, im Wesen Gott zu sein. Vergleiche hinken immer, aber es ist, wie wenn ein Milliardär sich für ein paar Jahre seinem Reichtum entziehen und nicht darauf zurückgreifen würde, um für eine bestimmte Zeit mit den Ärmsten der Armen zu leben. Seine Kleidung ist schmutzig und zerrissen, obwohl er Milliardär ist, denn er lebt seinen Reichtum nicht aus, sondern macht sich von anderen abhängig. Wie ein König, der sich seiner Macht entkleidet, um eine Zeit lang unter seinem Volk zu leben. Trotzdem ist er König, auch wenn er vorübergehend nicht als König lebt. Jesus ist Gott, doch er entäußerte sich der göttlichen Vorrechte und wurde zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Er war genauso Begrenzungen unterworfen wie jeder andere Mensch, den gleichen Versuchungen und Bedürfnissen. In dieser Zeit als Gottes- und Menschensohn konnte er nur das tun, was der Vater ihm zugestand. Das ist die genau gleiche Reihenfolge wie in Johannes 5. In Vers 18 heißt es, weil er auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Das heißt also, er ist vom Wesen her Gott. Und in Vers 19 lesen wir, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das war so, weil er sich der Gottheit entäußert hatte. Jesus hatte quasi das Kleid der Gottheit abgelegt, und so war es möglich, dass der Herr sowohl göttliche als auch menschliche Natur in sich trug. Nun werden uns verschiedene Dinge gesagt, die Jesus tat. Erstens, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 6. Jesus sagte nicht, ich bin Gott, die Allmacht, Allgegenwart und Herrlichkeit gehört mir. Und das alles lasse ich nicht los. Ich bin nicht bereit, Mensch zu werden und meine göttlichen Attribute aufzugeben. Nein, er tat das Gegenteil. Er ließ los, er entleerte sich. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus auch war. Christus bestand nicht auf seinen unabhängigen göttlichen Rechten, sondern begab sich in die völlige Abhängigkeit. Jesus hielt nicht selbstsüchtig an dem fest, was er war, sondern ließ los, um zu werden, was er vorher nicht war. Der Herr nutzte seine Allmacht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern unterwarf sich menschlicher Begrenzungen zu unserem Vorteil. Zweitens, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Vers 7. Es entsprach absolut seinem eigenen Willen, seine Göttlichkeit loszulassen, Knechtsgestalt anzunehmen und wie die Menschen zu werden. Dem Wesen nach war, ist und bleibt Jesus Gott. Aber in der Ausführung ließ er diese Gottheit los. Jesus ließ seine göttliche Herrlichkeit los, seine allmächtigen Fähigkeiten, seine Allgegenwart. Er musste wandern, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Er teilte als Mensch gewordener Gott sein Leben mit Menschen. Er war der Zeit unterworfen, der Abhängigkeit, dem Durst und Hunger, den Versuchungen und der Müdigkeit. Er wusste die Zeit und Stunde seiner Wiederkunft nicht. Wenn er Wunder tat, dann bestätigten diese Ausnahmen die Regel. Er tat die Wunder nur in Übereinstimmung und Abhängigkeit von und mit dem Vater und aufgrund seines Willens. Jesus legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er verzichtete freiwillig auf alle Vorrechte und stellte sich auf eine Stufe mit den Dienern. Darum bezeichnete er sich auch wiederholt als Diener. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Freddy Staub schrieb einmal in Reflexionen: Religionswissenschaftler sind sich einig. Unter allen Religionen gibt es im christlichen Glauben eine weltweite Einzigartigkeit. Während Religionen grundsätzlich die Bemühungen der Menschen darstellt, zu Gott zu gelangen, präsentiert die Person Jesus Christus das Gegenteil, die größte Bemühung Gottes, zum Menschen zu gelangen. Drittens, er erniedrigte sich selbst. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus stieg so tief hinab, bis es nicht mehr tiefer ging. Bis in den Tod am Kreuz, bis ins Grab und das Totenreich. Als Gott ist er der Lebensspendende, der Schöpfer, doch als Mensch geht er in den Tod. Mit der Formulierung Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, wird deutlich gemacht, dass Jesus nicht einfach bloß starb, sondern welche Art Tod er starb, nämlich die eines schlimmsten Verbrechers. Die Stufen waren folgende: Loslassen seiner göttlichen Attribute und Herrlichkeit, Annahme der Gestalt eines Menschen, der Stellung eines Sklaven. Er lernt Gehorsam, geht als Sündloser den Weg eines Übeltäters und stirbt unter schrecklichster Marter. Und wofür das alles? Psalm 18 gibt uns die Antwort. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützt mich, und deine Herablassung macht mich groß. Vers 36. Das folgende Zitat beschreibt das Wesen Jesu so wunderbar, dass ich es einfüge, obwohl sich die Quelle nicht mehr ermitteln lässt. Jesus begann seinen Dienst mit Hunger, obwohl er das Brot des Lebens ist. Jesus beendete seinen irdischen Dienst mit Durst, obwohl er das Wasser des Lebens ist. Jesus war erschöpft, aber er ist unsere Ruhe. Jesus bewies Ehre, aber er ist unser König. Jesus wurde der Besessenheit beschuldigt, aber er trieb Dämonen aus. Jesus weinte, aber er wischt unsere Tränen ab. Jesus wurde für 30 Silberlinge verkauft, aber er kaufte die Welt frei. Jesus wurde als ein Lamm zur Schlachtung geführt, aber er ist der gute Hirte. Jesus starb, aber durch seinen Tod vernichtete er die Macht des Todes. Jesus ließ los, er entäußerte sich selbst, er erniedrigte sich selbst. Man darf also nicht behaupten, Gott der Vater habe die Entscheidung getroffen und Jesus befohlen, als Opfer auf die Erde zu gehen. Nein, der Gott, Jesus, entscheidet in vollkommenem Wesenseinssein mit Gott, dem Vater, die Welt zu erlösen. Brian Coffey schreibt dazu, der Herr Jesus ist nicht einfach eine weitere interessante Person der antiken Geschichte. Er ist nicht einfach ein Gesicht auf dem Gruppenfoto der einflussreichen religiösen Persönlichkeiten. Er ist die Erfüllung einer riesigen Anzahl von Prophetien. Die wahre Verkörperung des ewigen Gottes des Universums, der eine, der für unsere Sünde und Zerrissenheit mit seinem eigenen Tod bezahlte und unauslöschliche Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel für die bringt, die an ihn glauben. Die Erhöhung Jesu. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Es ging von der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe. Das ist der Weg Gottes. Jesus war Gott und wurde Mensch. Als Mensch fuhr er gern Himmel und hat seine Göttlichkeit wieder angezogen, wobei er Mensch blieb und als Mensch von Gott über alle Maßen erhöht wurde. Als Mensch trägt er einen neuen, von Gott gegebenen Namen, Offenbarung 3, Vers 12. Es ist ein Name, den niemand kennt, außer er selbst, Offenbarung 19, Vers 12. Dann wird Jesus mit einem in Blut getauchten Gewand dargestellt, wobei er den Namen das Wort Gottes trägt, Offenbarung 19, Vers 13. Das erinnert an seinen Leidensweg, denn in ihm erfüllten sich alle biblischen Aussagen, Prophezeiungen und Verheißungen auf die Erlösung der Menschheit. In seiner Herrlichkeit trägt er an seinen Hüften den Namen König der Könige und Herr der Herren, Offenbarung 19, Vers 16. Und die ganze Zukunft erfüllt sich ebenfalls in ihm. Die Offenbarung ist die Verwirklichung der Aussagen im Philipperbrief. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen müssen, dass er, Jesus Christus, der Herr ist. Er übertrifft alles je Dagewesene, noch Kommende, jede Macht und Größe. Eines Tages werden ihn alle als den absoluten Herrn anerkennen. In der Menschwerdung Jesu wird Gottes Triumph als Vater zur höchsten Ehre kommen. Diese Worte im Philipperbrief sind dem Alten Testament entnommen, wo es heißt, in Jesaja 45, Vers 23, Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Wenn Gott das von sich sagt und sie neutestamentlich auf Jesus bezieht, dann unterstreicht das die Gottheit Jesu. Was für eine Ehre wird das für Gott sein, wenn alles zur Ruhe kommt, wenn jeder Streit, Krieg und Terror, jedes Gehabe und Gebrüll, jede Selbstüberschätzung, Selbstdarstellung und Selbsterhöhung, jeder Machtanspruch und Machtmissbrauch zu Ende ist und alle den Herrn als den einen und wahren anerkennen müssen. Persönliche Anwendung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Philipper 2, Vers 5. Dieser gesamte Abschnitt über die Selbstlosigkeit Jesu, seine Fleischwerdung und Aufopferung, wird zum Maßstab und Aufruf für unser Verhalten untereinander. Sein Beispiel ist das absolute Vorbild dafür, wie wir gesinnt sein sollten. Und da müssen wir uns wohl alle ans eigene Herz fassen. Dostojewski schrieb einst über Jesus: Ich glaube, es gibt niemanden, der liebenswerter, tiefer, barmherziger und vollkommener wäre als Jesus. Mit eifersüchtiger Liebe sage ich mir, dass es nicht nur niemanden gibt wie ihn, sondern dass es auch niemals jemand wie ihn geben wird. Wenn jeder Christ bestrebt wäre, so gesinnt zu sein, wie Jesus es war, dann sähe es in der Christenheit ganz anders aus. Aber wie finde ich den Weg zum Herzen meines Nächsten? Wie kann ich Meinungsverschiedenheiten überwinden, wie Streit schlichten und zum Frieden beitragen? Wie kann ich Gutes zum Aufbau der Gemeinde und Gemeinschaft beisteuern? Indem ich willig dem unvergleichlichen Beispiel Jesu folge, der sich selbst verleugnete. Jesus hielt seine Allmacht, seine Allgegenwart und Herrlichkeit nicht wie einen Raub fest, sondern ließ los. Er war nicht selbstsüchtig. Er suchte nicht seinen eigenen Vorteil, sondern den unsrigen. Warum klappt es in den Beziehungen nicht? Weil jeder seine Meinung wie einen Raub festhält, nicht loslassen, nachgeben oder gar aufgeben will, weil man so unendlich weit von der Gesinnung Jesu entfernt ist. Jesus machte sich zum Diener, zum Knecht, zum Sklaven, zu jemandem, der seine Rechte aufgab. Er verzichtete freiwillig auf alle seine Vorrechte, um uns zu retten. Die größten Hindernisse in der Gemeinde sind Menschen, die etwas sein wollen, etwas darstellen möchten. Jesus aber sagt: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, die Verse 42 bis 45. In der Orientierungsbibel wird Markus 9, Vers 35 so wiedergegeben: Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Jesus ließ los. Er entäußerte sich und erniedrigte sich selbst und wurde so zum Erlöser für viele und gewann damit eine Gemeinde. Und er sagte in Matthäus 23, Vers 12: Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus war bereit, wie ein Verbrecher zu sterben, obwohl er doch der einzige je dagewesene Heilige war. Nehmen wir Nachteile in Kauf? Nehmen wir es in Kauf, als Verlierer dazustehen, obwohl wir im Recht sind? Jesus bewies seine Liebe zu uns, indem er für uns starb, als wir noch seine Feinde waren, und machte uns so zu seinen Freunden. Wie beweisen wir unsere Liebe? Wollen wir an uns festhalten und verlieren oder loslassen und gewinnen? Jim Elliot schrieb in sein Tagebuch: Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann.
Alles sei dem Herrn gebracht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben ein Lied der Gemeinde.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.